HR Info Kultur
mit Pablo Díaz am Mikrofon. Scheinbar ziellos durch die Straßen der Stadt laufen, dabei den Blick schweifen lassen, die Menschen beobachten, einen Kaffee oder Tee trinken und den eigenen Gedanken nachhängen. Das alles passiert beim Spazierengehen.
Ich teile mit, dass ich eines schönen Vormittags, ich weiß nicht mehr genau um wie viel Uhr, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, den Hut auf den Kopf setzte, das Schreib- oder Geisterzimmer verließ, die Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen.
Schreibt Robert Walser 1917 in seiner Erzählung Der Spaziergang. Der Protagonist seiner Erzählung spaziert darin einen Tag lang durch seine kleine Stadt und beobachtet das Geschehen. Genau das hat auch der in Frankfurt lebende Autor Stefan Geier gemacht. Sein neues Buch Der Stadtwanderer ist ein Plädoyer, sich eine Stadt durch das Gehen anzueignen, ja, sie geradezu einzunehmen und für sich selbst zu entdecken. Die Stadt wird dann anders wahrgenommen, sagt Stefan Geier.
Intensiver, weil wenn man langsamer ist, kann es nicht ausbleiben, dass man intensiver wahrnimmt. Es geht nicht.
Im 21. Jahrhundert hat das Gehen aber auch eine politische, weil ökologische Komponente. Wer geht, der verschmutzt nicht die Luft mit Kohlenmonoxid oder anderen schädlichen Stoffen und ist damit auch interessant für die Wissenschaft und die Kultur, die Spaziergangswissenschaft. Was sich hinter diesem Namen versteckt, auch darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von HR Info Kultur. Frankfurt ist eine Stadt, bei der man manchmal den Eindruck gewinnen kann, sie ist eher aus Sicht der Autofahrer konzipiert worden und weniger aus Sicht von Fußgängern. Dem Automobil wird immer noch sehr viel Platz eingeräumt. Davon geben die unendlichen Alleen Zeugnis, die wie große Landebahnen ins Innere der Stadt führen. Aber Frankfurt ist auch eine überschaubare Stadt, verglichen etwa mit Berlin, München oder Hamburg. Mit einer interessanten Architektur und vielen Straßen, die dem automobilen Verkehr ein wenig trotzen. Diese Stadt ist gut geeignet, um auf eigenen Beinen erkundet zu werden. Und das macht mein heutiger Studiogast seit Jahren, Stefan Geier. Er hat sein halbes Leben in der Metropole Berlin verbracht und lebt seit mehr als 20 Jahren in Frankfurt. Stefan Geier hat viele Spaziergänge in dieser Stadt durchgeführt. Und die Gedanken, Eindrücke und die visuellen Schnappschüsse, die er dabei gesammelt hat, haben Eingang in ein kleines Buch gefunden. Es heißt Der Stadtwanderer – Frankfurt anders entdecken. Erschienen bei Henrich Editionen. Ich habe mit Stefan Geier vor der Sendung gesprochen. Herr Geier, Schuhe schnüren, herumgehen, Kopf lüften. So heißt es in Ihrem Buch ganz am Anfang und das tun Sie gleich mit einem Verweis auf die Konstabler Wache, einem der hässlichsten Plätze in der Stadt. So schreiben Sie selbst. Wieso beginnen Sie mit so einem Negativbeispiel?
Ja, Frankfurt ist voll von hässlichen Plätzen. Das ist die Konstabler Wache nicht die eine, nicht alleine. Aber eigentlich geht es da ja nicht um den Platz, sondern es geht um den Markt, der da zweimal wöchentlich drauf stattfindet. Donnerstags und samstags. Der Erzeugermarkt Konstabler Wache. Mhm. Und das ist dann wirklich was Wunderbares. Ja.
Also,
weil man auch unter anderem den Platz nicht mehr sieht.
Okay, also es wird auch sozusagen durch das Leben der Bürger quasi aufgewertet und
ja,
die Hässlichkeit verschwindet.
Und natürlich durch die Händler auch. Und
wann haben Sie für sich das Spazierengehen entdeckt, Herr Geier?
Ach, das ist schon sehr lange her. Also ich bin eigentlich schon immer sehr gerne spazieren gegangen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe aber nie, also am meisten natürlich, ich habe gerne mal so Städtereisen gemacht irgendwo hin. 4-5 Tage, was weiß ich, nach Madrid oder nach Istanbul oder auch mal New York eine Woche, ja. Also da sind wir bestimmt in der Woche 100 Kilometer gelaufen, ja. Und in Frankfurt mache ich das auch. Also da hat es ja dann angefangen mit den Spaziergängen zur Konstabler Wache, mit den regelmäßigen. Ja, das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis ich das überhaupt entdeckt habe. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, ich weiß nicht mehr wann und wieso, dass ich doch mal über meinen Spaziergang was schreiben könnte und das in meinem Blog veröffentlichen unter dem Titel Spaziergangstagebücher. Und das wollte ich ganz bewusst irgendwie fragmentarisch halten und skizzenhaft, ja, wie man vielleicht so ein Tagebuch auch schreibt. Ich habe mir aber niemals gedacht, dass daraus ein Buch werden könnte. Niemals. Bis eines Tages, das war noch beim 10. oder 11. Spaziergang, eine ehemalige Kollegin von mir, ich war 10 Jahre beim Suhrkamp Verlag, kommentierte, wann können wir diese Texte als Buch lesen. Und dann habe ich ihr noch geantwortet, sinngemäß ungefähr so, das weiß ich noch, liebe Petra, vielen Dank für diese Frage, sie ehrt mich, aber wen soll das interessieren? So, aber dann hatte ich diesen Gedanken im Kopf. Und der hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein Exposé geschrieben und an Henrich geschickt. Und dann kam gleich am nächsten...
Henrich ist der Verlag.
Henrich Edition Henrich. Henrich Editionen, ja. Und dann kam gleich am nächsten Tag eine Mail zurück von der Verlegerin. Ich weiß nicht, was du willst, aber das Thema Spaziergang könnte was sein für das nächste Frühjahr. Dann dachte ich mir, okay, also immerhin keine Absage. Ja.
Aber ich frage nochmal nach, was ist das Spaziergehen für Sie, wenn Sie das sozusagen schon vor langer Zeit entdeckt haben? Was bedeutet es für Sie persönlich?
Es bedeutet Entspannung, es bedeutet Sehen, es bedeutet Entdecken, es bedeutet Denken, es bedeutet Abschalten, es ist Erholung pur, auch in einer Stadt.
Wie oft machen Sie das die Woche?
Fast jeden Tag. Also sonntags bin ich manchmal faul und da bleibe ich auch gerne mal zu Hause oder gehe nur irgendwo kurz irgendwo hin mal. Aber ansonsten bin ich eigentlich jeden Tag in der Woche unterwegs.
Ihr Buch ist ja auch eine Art Hommage an die Stadt Frankfurt am Main, in der Sie seit mehr als 2 Jahrzehnten leben. Darin beschreiben Sie ja verschiedene Wanderwege in der Stadt Frankfurt und beschreiben darin das bunte Treiben in der Metropole und entlang der Straßen und Plätze, die Sie aufsuchen. Einer dieser Wanderwege ist der Hölderlinweg. Was ist das Besondere an dem Hölderlinweg, der eigentlich ja von der Stadt auswärts führt?
Also ich bin zurückgelaufen von Bad Homburg nach Frankfurt.
Also nicht umgekehrt?
Nicht umgekehrt, ja. Weil ich wollte vom Hang des Fußes des Taunus in Richtung Stadt laufen und Skyline im Blick. Und dann läuft man erstmal ewig lange durch Wiesen und Felder und hat rechts den Taunus. Und gerade vorneaus sieht man dann irgendwann bald die Skyline. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Ja, ich wollte das einfach mal interessemäßig gehen. Ich weiß noch, es war ein irre heißer Tag im Sommer irgendwann letztes Jahr. Und ich hatte Proviant dabei zum Glück, so eine Kühltasche mit Wasser und was zu essen. Und da gab es aber nirgendwo an diesem Weg einen Platz, wo man sich hätte hinsetzen können, womit ich fest gerechnet hatte. Gab es nicht. Dann musste ich, als ich im Riedberg war, in der Gegend, wo ich auch vorher noch nie war, war an so einem Spielplatz, stand da eine Bank. Aber mitten in der Sonne, aber das war mir in dem Fall egal. Ich habe mich da hingesetzt und habe Pause gemacht. Ja.
Das heißt, die Wege, die Sie auch in diesem Buch beschreiben, die kannten Sie vorher nicht, bevor Sie sie...
Einige kannte ich nicht, nö. Nein, nein, das hat ja auch was mit Entdecken zu tun. Ja.
Also Spazierengehen ist auch Entdecken.
Natürlich, ja.
Neben dem Hölderlinweg haben Sie auch andere Streckenabläufe beschrieben, nach Höchst, nach Offenbach, nach Schwanheim zum Beispiel. Ja. Wenn Sie spazieren gehen, gibt es da vorgefasste Routen oder lassen Sie sich treiben?
Ich lasse mich eigentlich nicht treiben. Ja. Ich weiß immer, wo ich hin will, ja, wenn ich losgehe. Anders geht's in Frankfurt auch nicht. Die Stadt ist so klein, also ich kann mich hier nicht treiben lassen und das geht nicht. Ja. Ich kenne jetzt mittlerweile sehr viel. Ja. Aber das Treiben lassen, das ist eigentlich ein Charakteristikum, was einen Flaneur auszeichnet. Ja. Das ziellose durch die Gegend laufen. Das ist in Berlin und in Paris entstanden, nicht umsonst, weil da gibt's breite Gehwege. Ja. Die hat Frankfurt oft nicht, wie ich zu meinem Leidwesen erfahren musste. Ja. Von daher treiben lasse ich mich nicht. Nein, ich weiß immer, wo ich hin will.
Das heißt, Sie suchen die Routen dann gezielt aus?
Ja, ich weiß, also ich denke mir, also nach Schwanheim, Schwanheimer Dünen, ich bin da schon x-mal mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren. Ich war da noch nie, ich habe die noch nie durchgelaufen, noch nie. Ja. Also da dachte ich, jetzt gehe ich da mal hin. Und da habe ich ja auch noch gerade andere Dinge unterwegs entdeckt, an denen ich mit dem Fahrrad auch immer vorbeigefahren bin vorher. Ja. So, mache ja gerne auch mal eine längere Fahrradtour.
Aber das bedeutet, beim Spazierengehen achtet man auf andere Details. Man nimmt die auch anders wahr wahrscheinlich.
Ja, na sicher, ja. Ja. Es kann nicht ausbleiben, weil man ist ja viel langsamer.
Aber auf welche Details achten Sie dann,
wenn
Sie
so sagen? Da habe ich keine Vorgabe. Ich gehe mit offenen Augen durch die Gegend, versuche ich zumindest. Ja. Manchmal auch nicht, wenn ich so in Gedanken verbunden bin, dann merke ich, ich habe jetzt die letzten 300 Meter gar nicht so richtig mitgekriegt, wo ich gegangen bin. Das passiert auch, ja. Letztens wollte ich nach Hause gehen, irgendwann abends, und dann habe ich gemerkt, huch, du bist da ganz falsch abgebogen, wo ich hätte abbiegen müssen. Da war ich irgendwie was beschäftigt im Kopf und dann musste ich halt umdrehen. Das passiert beim Gehen, das ist ja schön.
Sagt mein heutiger Studiogast Stefan Geier, Autor des Buches Der Stadtwanderer, Frankfurt anders entdecken. Wir sprechen gleich weiter mit ihm. Zuvor wollen wir jedoch einen kleinen Abstecher auf eines der Wahrzeichen der Stadt Frankfurt machen, dem Genheimer Spargel, so heißt er im Volksmund. Offiziell wird dieser sogenannte Spargel nämlich Europaturm genannt. Auch von Weitem ist er gut zu sehen, denn der Europaturm ist der zweithöchste Fernmeldeturm Deutschlands mit der weltweit größten Kanzel in einer solchen Höhe. 337,5 Meter ist dieser Turm hoch. Vor mehr als 20 Jahren konnte man mit einem schnellen Aufzug ganz nach oben. Das geht nicht mehr. Dafür genießt der Genheimer Spargel aber Denkmalschutz. Gudrun Rothaug über den höchsten Bau in Frankfurt, einst Symbol für technische Überlegenheit.
Er frisst kein Brot, er kostet nichts, er steht da.
Und ist städtebaulich sehr schön, sagt Peter Katschula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Vor allem, wenn seine 6 Sendeplattformen nachts in intensivem Pink leuchten. 1979 zu seiner Eröffnung war er ein Symbol des Fortschritts mit seinem futuristischen Eingangsgebäude, seiner Höhe und seiner außergewöhnlichen Form.
Die Form war typisch für seine Zeit, diese Art von Kegel und die Ausführung in Sichtbeton in dieser Art und Weise. Ein ganz typischer 70er-Jahre-Bau, brutalistisch, Höhepunkt der Ingenieurbaukunst. Man konnte betonieren bis über 300 Meter hoch. Das war Weltklasse. Das war der Sinn und Zweck in der damaligen Zeit.
Ein Zeichen für technische Überlegenheit eben. Wer hat den größten, den höchsten und den interessantesten? Aber es ist nicht nur das, denn in vergangenen Zeiten musste der Fernmeldeturm höher sein als die Frankfurter Wolkenkratzer. Hier liefen einmal alle Fernmeldenetze über Richtfunk zusammen. Telefongespräche, Radio- und Fernsehprogramme wurden von Frankfurt aus weitergeleitet. Und so hat der Genheimer Spargel, offiziell Europaturm genannt, neben seiner städtebaulichen Schönheit auch Technikgeschichte geschrieben. Und er wurde auch deshalb unter Denkmalschutz gestellt, sagt Markus Harzenetter, Präsident des Hessischen Landesdenkmalamts, auch wenn heute hauptsächlich digitale Anlagen auf ihm stehen.
Bis heute ist dieser Europaturm ein Knotenpunkt. Und er ist ganz interessanterweise auch so eine Art Endpunkt der Höhenentwicklung solcher westdeutschen Fernmeldetürme.
Doch seit der Wiedervereinigung ist der Genheimer Spargel nicht mehr der höchste Turm Deutschlands.
Der Berliner ist tatsächlich aufgrund seiner längeren Antenne höher.
Aber naja, die Antenne, die Frankfurter Kanzel jedenfalls, die Superkanzel, wie die Presse damals titelte, ist immer noch die höchste. Von dort konnte man früher in die unendlichen Weiten Hessens schauen. Man tanzte und speiste himmlisch im Drehrestaurant.
Kein Fernsehturm in Deutschland hat diese trichterförmige Kanzel wie eben der Frankfurter Fernsehturm. Und diese Kanzel ist in der Tat die höchste in Deutschland. Einzigartig in der Silhouette mit ihrer starken Trichterform, also so diese weit ausladende, fast 59 Meter im Durchschnitt. Die ist auch weltweit die größte Kanzel, was jetzt den Durchmesser anlangt.
Und die Glasscheiben der trichterförmigen Kanzel auf 222 Metern sind wirklich sensationell schräg.
In der Diskothek galt es früher als Mutprobe, sich einmal draufzulegen. Es hat gehalten in der Vergangenheit, aber es war nicht offiziell, glaube ich, erlaubt.
Für die Öffentlichkeit ist der Europaturm gesperrt wegen des mangelnden Brandschutzes. Wenn man den Genheimer Spargel wieder für alle öffnen wollte, dann würde das 50 Millionen Euro kosten, sagt Markus Harzenetter, Präsident des Hessischen Landesdenkmalamts. Der Bund würde zwar 25 Millionen dazugeben, doch wer soll den Rest bezahlen? Noch dazu in unserer Zeit. Und so wird man den Genheimer Spargel wohl auch in der kommenden Zeit betrachten wie den unerreichbaren Mond. Das glaubt auch Peter Katschula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums.
Insofern wird er das tun, was er tut, baulich als Symbol am Horizont stehen.
Sagt Peter Katschula-Schmal, Direktor des Architekturmuseums in Frankfurt, über den sogenannten Genheimer Spargel, den Europaturm in der Stadt, im Beitrag von Gudrun Rothaug. Dieser Europaturm gehörte bisher nicht zu den Zielen der Spaziergänge von Stefan Geier, meinem heutigen Studiogast und Autor des Buches »Der Stadtwanderer – Frankfurt anders entdecken«. Überhaupt erfährt der Leser oder die Leserin in diesem Buch nichts darüber, ob Stefan Geier einen Lieblingsspazierweg hat. Daher habe ich ihn dazu befragt.
Nee. Also ich habe mittlerweile einen, das ist der eigentlich der sogenannte Donnerstagsweg, nenne ich den jetzt, von mir zu Hause in Bornheim zur Konstablerwache auf den Markt. Und da gehe ich jetzt immer sehr gerne, mache ich einen Umweg, dann gehe ich über den Röderbergweg. Der ist oberhalb des Ostparks. Ja, das ist eine sehr schöne Straße. Man hat im Winter, also wo die das kein Laub an den Sträuchern und Bäumen hängt, kann man da Odenwald, Spessart, dann guckt hinten der Goethe-Turm aus dem Wald, das sieht man da alles, das ist wunderbar. Chimek soll da gelebt haben, wurde mir gesagt. Und da gehe ich weiter geradeaus bis zur EZB sozusagen. Und dann gehe ich über diese Deutsch-Herrn-Brücke, die Eisenbahnbrücke. und auf der 6. Sachsenhäuser Seite am Main entlang zurück bis zum Eisernen Steg. Und dann gehe ich darüber und durch Römerberg zur Konstablerwache. Da trinke ich dann einen Schoppe und kaufe ein und esse was und treffe Leute.
Fürs Spazierengehen in der Stadt und nicht nur dort braucht man Zeit. Und wir leben mit einem Tagesablauf, der uns heutigen Menschen eigentlich wenig Zeit lässt. Wie löst man dieses Dilemma?
Also ich habe das Dilemma, wurde bei mir eigentlich, da konnte ich gar nichts dafür, ich wurde Rentner. Ja. Und dann musste ich jetzt nicht morgens um so viel Uhr irgendwo sein. Natürlich, Zeit ist, wenn man viel spazieren gehen will, ein Faktum, das kann man nicht auslassen. Ja, das geht nicht, kann man nicht übersehen. Was aber nicht heißt, dass jemand, der arbeitet, regelmäßig nicht auch viel spazieren gehen kann.
Wenn Sie Ihr Buch unbedingt jemanden anbieten würden, verkaufen müssten, was würden Sie sagen, was hätte er oder Sie davon, das Buch zu lesen?
Ich würde ihm vielleicht versuchen, ein Stück Frankfurt zu zeigen, was er so nicht kennt. Ja, weil er entweder U-Bahn fährt oder anderweitig dran vorbeifährt. Das würde ich versuchen. Ja, und ich gehe auch immer gerne abseits der Wege, so ein bisschen abseits der Trampelpfade.
Würden Sie sagen, Sie nehmen die Stadt Frankfurt anders wahr, seit Sie sie begehen?
Ja.
Und wie?
Intensiver, weil wenn man langsamer ist, kann es nicht ausbleiben, dass man intensiver wahrnimmt. Das geht nicht.
Und was würden Sie jemandem raten, der nun wirklich sehr wenig Zeit hat, einen sehr stressigen Job, sagen wir mal, oder sehr stressigen Alltag?
Also das Gehen hat ja vielerlei positive Wirkungen. Es ist gut für den Körper und für den Geist. Ja? Und es wirkt sehr ausgleichend. Ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand einen Job hat, der sehr stressig ist, und dann kommt man möglicherweise nach Hause und Feierabend und sich dann nochmal vielleicht noch 2-3 Mal um den Block zu gehen oder sonst irgendwo hin und wenigstens mal ein paar Schritte zu machen, das hilft. Ja? Das hilft schon im Kleinen. Ja?
Stefan Geier war das. Wir sprachen über sein neues Buch Der Stadtwanderer. Frankfurt anders entdecken. Es geht dabei um das Gehen, das Spazierengehen. Erschienen ist das Buch bei Henrich Editionen. Danke, dass Sie hier im Studio waren.
Ich habe mich dazu bedankt.
Ohne ein bestimmtes Ziel in der Stadt langsam umherschlendern, dabei den Augenblick genießen und anderen Menschen zuschauen oder selbst betrachtet zu werden. Für das alles gibt es den Begriff des Flanierens. Das macht man in einer Metropole wie Paris, sagte vorhin mein Studiogast Stefan Geier. Tatsächlich ist der literarische Flaneur der Moderne eine Pariser Erfindung. Wer denkt nicht sofort beim Flaneur an die Schriften und Werke von Charles Baudelaire oder Walter Benjamin? Aber Paris 2024, das ist vor allem viel Autoverkehr und auch Stress. Die Erfahrung hat meine Kollegin Kim Eileen Sterzel gemacht. Jenseits aller Paris-Romantik.
Ein gewöhnlicher Dienstagnachmittag in Paris. Ich laufe auf dem Grand Boulevard entlang. Dort drängen sich bereits die Autos dicht an dicht in Richtung Feierabendverkehr. Eine Geräuschkulisse, auf die ich im Normalfall gerne verzichte. Aber heute möchte ich mich den Eindrücken der Großstadt ganz und gar hingeben. Mich treiben lassen, flanieren. Also nehme ich meine Kopfhörer aus den Ohren. Musik aus, Paris an. Von Weitem sehe ich den Eingang der Passage Geoffroy, dem Pariser Terrain des Flaneurs. Im Inneren der Passage fällt das Sonnenlicht durch das gläserne Dach auf den schwarz-weiß gekachelten Boden. Die überdachte Ladenstraße erinnert an ein übergroßes Schachspiel. Auch den Philosophen Walter Benjamin haben diese überdachten urbanen Orte inspiriert. In seinen Fragmenten des Passagenwerks erinnert er an Szenen aus dem 19. Jahrhundert. 1839 war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu führen. Das gibt einen Begriff vom Tempo des Flanierens in den Passagen. Ein ziemlicher Kontrast zu heute. Entschleunigung, Fehlanzeige. Der Stechschritt ist das Durchschnittstempo. Wer da nicht mithalten kann oder will, steht im Weg. Diese Erfahrung mache auch ich und fange mir einige böse Blicke ein. Neben dem Eingang der Passage halte ich kurz inne. Das laute Paris übertüncht meine Gedanken. Der Feierabendverkehr wird immer dichter. An jeder zweiten Ecke gibt es eine Baustelle. Die Menschen hetzen über die Straße. Meine eigenen Schritte werden automatisch schneller. Ich fühle mich gestresst, obwohl ich doch eigentlich nirgendwo hin muss und frage mich, ob meine Suche nach dem Flaneur nicht einfach nur die Suche nach ein bisschen Ruhe ist. Ich brauche eine Pause von der Stadt. Nach ein paar Minuten komme ich in den herrschaftlichen Park direkt vorm Louvre, die Tuilerien. An der Fontäne gönne ich mir eine kurze Rast und komme zum ersten Mal zum Stillstand. So funktioniert das mit dem Flanieren jedenfalls nicht. Zu laut und zu voll. Genau diese Erfahrung macht auch Autor Peter Handke 1980, die er als Ende des Flanierens beschreibt. Die Reize der nachindustriellen Großstadt machten das Spazierengehen unmöglich, schreibt er. So schnell möchte ich mein Experiment aber nicht aufgeben. Zurück ins Getümmel. Die Erkenntnis des Tages, wer in Paris flanieren möchte, muss die Stadt romantisieren. Sie umarmen mit allem, was dazugehört. Mir gelingt das am besten mit französischer Musik in den Ohren.
Flanieren in Paris ist trotz des Autoverkehrs und des damit verbundenen Stresses immer noch möglich. Im Kopf zumindest. Ein Beitrag von Kim Eileen Sterzel war das. Spazieren gehen im 21. Jahrhundert, das ist inzwischen nicht nur eine Frage des Flanierens. Spazieren gehen ist mittlerweile eine ökologische und damit auch eine politische Frage. Denn Personen, die gehen oder laufen, die verpesten nicht die Luft mit schädlichen Autogasen. Die Spaziergangswissenschaft interessiert sich für solche Menschen. Martin Schmitz lehrt an der Kunsthochschule in Kassel. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen können. Herr Schmitz, geht der Spaziergangswissenschaftler auch spazieren?
Der Spaziergangswissenschaftler geht natürlich spazieren. Also um sich die Umgebung, eine Stadt, eine Landschaft zu erschließen. Aber um es vielleicht noch besser zu verstehen, muss man zurückgehen in die Zeit, als der Lucius Burckhardt, ein Schweizer Soziologe, die Spaziergangswissenschaft erfunden hat. Er merkte in den 80er Jahren, dass es auf einmal Schwimmbäder gibt mit finnischen Saunen und asiatischen Torbögen. Es gab Werbeslogans, kommen Sie nach Zypern, Zypern ist wie Bergsteigen auf Sylt. Und er stellte fest, dass das mit Mobilität, mit der anwachsenden Mobilität zu tun hatte in den 80er Jahren. Und das stimmt. In den 80er Jahren war ein erster Höhepunkt der Mobilität erreicht. Autobahnen waren gebaut und Charterflüge gab es. Also um finnische Saunen hinter asiatischen Torbögen zu verstehen, müssen eigentlich schon viele Menschen mal einen Weltspaziergang gemacht haben. Und in der Tat, Tourismus ist ja da erst richtig losgegangen in den 80er Jahren.
Was ist denn am Spaziergang so wichtig, dass sich die Wissenschaft damit beschäftigt? Also was für Erkenntnisse gewinnen wir daraus?
Also der Lucius Burckhardt hat ja in seine gesamte Forschung unter diesem Begriff Spaziergangswissenschaft gestellt. Also er ist ja ein Pionier der Städtebaukritik, ist jemand, der also sehr früh gemerkt hat, dass es überhaupt keinen Fachmann, keine Fachfrau gibt für die individuelle Automobilisierung, für das Verkehrssystem, was also nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa eingebaut worden ist. Was er dann gemacht hat, als die Autobahnen gebaut waren, er hat etwas zusammengeführt, was also sonst keine Wissenschaft in dem Sinne gemacht hat. Er führt zusammen die Mobilität, unsere Wahrnehmung und das Rückkoppeln auf das Bauen. Also es ist die Frage eben, wo kommen diese finnischen Saunen und hinter den asiatischen Torbogen, wo kommen die her? Was bedeutet das kulturell? Unter der Frage, warum ist Landschaft schön, hat er angefangen, ja, was ist denn jetzt die einfachste Form, sich eine Landschaft oder eine Stadt zu erschließen? Und das ist natürlich das Gehen. Und beim Gehen passiert eigentlich nichts anderes als bei allen anderen Fortbewegungsarten, nämlich den schnelleren, das Autofahren, das Zugfahren, das Fliegen. Es passiert Folgendes, meine Wahrnehmung beruht immer auf einem kinematografischen Effekt des Spazierengehens. Also wir nehmen wie Perlen auf einer Schnur Dinge hintereinander wahr anhand von Märchen, Literatur, Bilder, Werbung, Seifenopern im Fernsehen. Also da wird uns ja Architektur und Landschaftsgestaltung, das wird uns da ja vermittelt. Und genau so kommt es zu der These, wir sehen nur das, was wir gelernt haben zu sehen. Das ist also eine These von ihm. Die Wahrnehmung ist natürlich abhängig jetzt von der Geschwindigkeit.
Der Spaziergang, sagen Sie, ist eine Methode, um unsere Umwelt wahrzunehmen bzw. sie zu gestalten. Kann ich das so verstehen?
Ja, das ist das Normalste und Einfachste.
Der Spaziergang als eine Methode, um unsere Umwelt wahrzunehmen, sagt der Spaziergangswissenschaftler Martin Schmitz. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de als Podcast oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Díaz.